Es ist bereits angesagt worden, es geht heute um eine Heilungsgeschichte. Und die Heilungsgeschichte, um die es heute geht, steht in Markus Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Markus Evangelium Kapitel 7, 31 bis 37. Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Und Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, Ephata, das heißt, öffne dich. Und sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Und Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiter zu erzählen, aber je mehr er darauf bestand, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute gerieten außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat, er macht, dass die Tauben hören und dass die Stummen reden können. Liebe Gemeinde, manche von euch wissen, dass ich in der Schweiz studiert habe, an einer internationalen theologischen Hochschule. Als ich dort studiert habe, gab es Studenten aus allen 5 Erdteilen, aus über 20 verschiedenen Ländern. Ich erinnere mich an eine Vorlesung in dieser Zeit. In der Vorlesung ging es unter anderem auch über Wunder- und Heilungsgeschichten. In der Pause habe ich dann mit 2 meiner Kommilitonen zusammengesessen, der eine aus Italien, Antonio Di Passa, und der andere aus Südkorea, Son Jung-jin. Ich kriege nicht mehr das ganze Gespräch zusammen, aber was ich mir aus diesem Gespräch gemerkt habe, ist Folgendes. Der koreanische, südkoreanische Studienkollege sagte Folgendes, ich verstehe gar nicht, dass ihr in Europa so viele Schwierigkeiten mit Krankenheilungen habt. Wenn bei uns jemand krank ist, dann geht er zu jemandem hin, der über ihn betet und dann wird er gesund. Darauf hat der italienische Kollege geantwortet, wie du weißt, Son, beten, oder weißt du, Son, wir beten auch um Heilungen. Aber leider erleben wir nicht so viele Heilungen wie bei euch in Korea. Und dann hat er mit großer Betroffenheit davon erzählt, dass in seiner Heimatgemeinde in einem Jahr 5 Menschen sterbenskrank waren. Die Gemeinde hat gehofft und gebetet und geglaubt und gerungen. Trotzdem sind alle 5 verstorben. Diese Begebenheit ist schon eine ganze Weile her, aber sie hat sich mir eingeprägt, weil sie für mich so die beiden extreme christliche Erfahrungen in Bezug auf Heilungen beschreibt. Auf der einen Seite Heilung als Normalfall und auf der anderen Seite Heilung als Ausnahme, als seltene Ausnahme. Mit meiner persönlichen Erfahrung stehe ich, glaube ich, irgendwo so zwischen diesen beiden Extremen. Ich stelle mir vor, dass es vielen von euch ähnlich geht. Mitunter haben wir Wunder erlebt bei uns selbst, bei anderen, aber Massenerfahrungen sind diese Wunder, diese Heilungen nicht. Eine andere Erfahrung, die wir vielleicht auch miteinander teilen, ist der Besuch von, ich nenne es mal, Heilungsveranstaltungen. Es gab eine Zeit, wo ich öfters auf solche Heilungsveranstaltungen gefahren bin, in Sportstadien, in Kongresszentren. Und meistens habe ich dort mit geteiltem Herzen gesessen. Ich habe aus der Bibel gelernt, dass Gott Wunder tun kann und möchte und dass wir ihn darum bitten dürfen und auch sollen. Und es ist wohl so, dass wir das in unseren Gottesdiensten eher zu wenig als zu häufig tun. dass das ein wichtiger Schritt vielleicht auch für uns wäre, mit Glaubenszuversicht, mit Glaubensmut um Heilung zu beten, mehr als dass wir das bislang tun. Andererseits fallen mir dann aber auch die Heilungsberichte Jesu ein, von denen unser Predigttext ein Beispiel ist, wo Jesus das ganz bewusst vermeidet, dass seine Wundertaten irgendwie öffentlich und zur Schau werden könnten für die Masse. So wie das dann eben bei Heilungsveranstaltungen, Heilungsgottesdiensten der Fall ist. In den Ideologien von Politik und Religion spielen Massen ja immer eine wichtige Rolle. Kennt das? Aufmärsche, Großveranstaltungen, Massengottesdienste, Massenkonferenzen. Dagegen setzt Jesus einen Kontrapunkt in unserer Heilungsgeschichte. Der Einzelne ist für Jesus wichtig und Jesus hat Zeit für ihn. Vers 32 und der Anfang von Vers 33, da brachten die Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Und Jesus führte ihn ein Stück weg von der Volksmenge. Jesus macht eine Einzeltherapie an diesen verachteten Menschen. Verachtet war er zumindest nach pharisäischer Strenggläubigkeit. Denn nach ihrem Verständnis kann es sich bei einer solchen Behinderung nur um eine Strafe Gottes handeln. Wir kennen diese vertrete Auffassung aus der Heilungsgeschichte des Blindgeborenen, wo die Jünger eben nach pharisäischer Manier fragen, wer ist denn schuld gewesen an seiner Erkrankung? Er selber oder die Eltern oder wer war? Gut, dass die Menschen in unserer Geschichte diese dumme Auffassung durchbrechen und den Taubstummen zu Jesus bringen. Noch besser, dass Jesus keine Berührungsängste hat mit diesen vermeintlich verachteten und unreinen Menschen. Jesus tut seine Wundertaten nicht für die Galerie. Jesus hat sie nicht für die Zuschauer getan. Es geht ihm auch nicht um die Demonstration seiner Macht. Es geht ihm vielmehr darum, einem Menschen mit Behinderung, einem Menschen, der in seiner Existenz verkürzt ist, seinen Lebensmöglichkeiten, zu helfen und ihm die volle Entfaltungsmöglichkeit seiner Lebenssinne zu schenken. So ist Jesus. Und ist das nicht ganz wunderbar, wie Jesus hier auf diesen Taubstummen eingeht? Wer schon einmal mit Gehörlosen zu tun hatte und Menschen, die eine Sprachbehinderung haben, der kennt von sich wahrscheinlich diese Verunsicherung und Unbeholfenheit im Umgang mit ihnen. Vielleicht ist es hilfreich zu versuchen, uns in ihre Situation ein bisschen mehr hineinzuversetzen. Wer schlecht hört oder gar nicht hört, ist oft isoliert, auch wenn er sie mitten unter Menschen ist. Sie sehen, wie andere reden, bekommen trotzdem nichts mit. Vielleicht erhaschen sie mal irgendwie Gesprächsfetzen und machen sich dann ihren eigenen Reim darauf. Mancher verfällt vielleicht auch darauf zu denken, ob die über mich reden und was reden die da? Und sie werden misstrauisch, sind ihren eigenen Fantasien ausgeliefert. Die Mauer des Misstrauens und des Unverständnisses wird aber auf beiden Seiten gebaut. Die Hörenden sagen über die schwerhörige Großmutter, sie soll sich bloß nicht so anstellen. Das, was sie nicht hören soll, das kriegt sie immer mit. Aber das, was sie hören soll, das hört sie einfach nicht. Und die Oma sagt, ich höre gar nicht schlecht, ihr redet nur zu leise und zu undeutlich. Ist das Problem mit Hörgeräten nicht zu lösen, kann aus Isolation und Misstrauen schließlich bittere Einsamkeit wachsen. Schwerhörige bekommen Gespräche nicht mehr richtig mit. Sie trauen sich nicht mehr unter die Leute, in die Stadt, in den Gottesdienst. Das Radio bleibt ausgeschaltet und später auch das Fernsehen, weil sie den Bildern nicht folgen können, wenn kein Ton dabei ist. Stark Hörgeschädigte sagen, sie seien Sehbehinderten, ja sogar Blinden gegenüber benachteiligt. Nicht, weil ihre Behinderung schlimmer wäre, sondern weil Blindheit unübersehbar ist und immer erkannt wird, während die, die nicht hören können, nicht als Menschen mit Behinderung akzeptiert werden. Auf diesem Hintergrund wird für mich nochmal deutlich, wie wichtig gerade auch das zeichenhafte Handeln Jesu an dem Taubstummen ist. Und dass Jesus keine Hemmungen hat, den Taubstummen beiseite zu nehmen, um mit ihm allein zu sein. Er hat auch keine Schwierigkeiten, sich dem Taubstummen mitzuteilen. Jesus kennt auch in dieser Situation die angemessene Gebärde der Hilfe und der Liebe. Jesus kennt keine falschen Skrupel, nimmt auch keine Rücksicht auf Überempfindlichkeiten. Er berührt den Taubstummen da, wo er behindert ist. Er legt ihm seine Finger in die Ohren. Und danach berührt er die Zunge dieses Mannes mit seinem Speichel. Dass Jesus dem Mann seine Finger in die Ohren legt, das können wir relativ gut nachvollziehen. Dass er ihm nun auch Speichel auf seine Zunge tut, das ist eher schwer nachzuvollziehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen eklig. Ich glaube, der Taubstumme wird diese Zeichen verstanden haben. Ich glaube, dass Jesus an ihm das tut, was Kinder tun und was Eltern für ihre Kinder häufig tun. Sie machen ein wenig Spucke auf die Verletzung, auf die wunde Stelle, als Zeichen dafür, dass diese Wunde dann heilen soll oder zumindest schnell heilen wird. Vers 34. Dann blickte Jesus zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, Ephata, das heißt, öffne dich. Mein erster Impuls, auch das ist eine Kurzpredigt für diesen gehörlosen und stummen Mann. Jesus macht ihm deutlich, woher Hilfe kommt. Gen Himmel gewandt dürfen wir seufzen und von Gott her Hilfe erwarten. Jesus ist sich sicher, dass Gott Heilung schenken wird. In dieser Gewissheit sagt er zum Taubstummen, tu dich auf, öffne dich, auf Aramäisch in der Muttersprache, Jesu Ephata. Vers 35, und sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Mein zweiter Impuls, Jesus blickt ja zum Himmel auf, zu ihm, zum verschlossenen Himmel, sagt Jesus, tu dich auf, öffne dich. So hat es Jesus ja für sich selber erlebt bei seiner Taufe, der Himmel tat sich auf über ihm. In unserem Predigttext ist Jesus im Heidenland unterwegs, in Tyrus und in Sidon, das liegt heute im südlichen Libanon, dann im Gebiet der Dekapolis, der 10 Städte, heute Syrien, verschlossener Himmel über ihnen, tu dich auf, öffne dich. Die Nachrichten, die wir aus aller Welt zu hören und zu sehen bekommen, in den letzten Tagen besonders Afghanistan, wir haben es auch hier im Gottesdienst wieder auf erschütternde Weise mitbekommen, überall verschlossener Himmel. Tu dich auf, Ephata, öffne dich. Jesus seufzt über die Not des Einzelnen und der ganzen Welt. Tu dich auf. Himmel, öffne dich. Manches Gute und Sinnvolle ließe sich an dieser Stelle sicherlich auch darüber sagen, dass wir es nötig haben, dass unser Mund geöffnet wird und unsere Ohren aufgetan werden, dass wir lernen hören, wie Jünger hören und dass wir unsere Sprachbarrieren und unsere Sprachlosigkeit überwinden. Ja, das ist auf alle Fälle wichtig und gut. Noch wichtiger, entscheidend wichtig ist, dass der Himmel über uns aufgeht. Amen. Das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Entscheidend wichtig ist, dass der Himmel über uns aufgeht. Amen. Ja, wir haben nicht so die Gewohnheit, ja, ich selber auch nicht. Manchmal, glaube ich, ist es dran, dass der Himmel über uns aufgehen mag. Herr Jesus, über meinem Leben, über dem Leben meiner Familie, über dem Leben der Gemeinde, ruf noch einmal, tu dich auf, öffne dich, Himmel. Liebe Gemeinde, zwei Dinge sind mindestens, zu denen uns der Predigttext heute Morgen herausfordern will. Das Erste: Jesus will uns darin ein Vorbild sein, dass wir wie er den Menschen mit liebenden und hilfreichen Gesten, Gebärden begegnen. Der Heilige Geist Gottes will uns dazu befähigen, alle Befangenheit vor der Behinderung unserer Mitmenschen zu verlieren. Und dabei verstehe ich diesen Begriff Behinderung sehr breit, sehr umfassend. Alles, was Menschen in ihrer Lebensfülle einschränkt. Die klassischen Behinderungen sind darin eingeschlossen. Nicht sehen können, nicht hören, nicht sprechen können, nicht gehen können. Aber die Behinderung von Menschen in ihrer Lebensfülle, zumal aus geistlicher Perspektive, die sind ja viel umfassender. Darin zeigt sich für mich die Gegenwart des Geistes Gottes, dass er uns geistesgegenwärtige Gebärden eingibt, die alle Befangenheit und Fremdheit Menschen gegenüber zu überbrücken vermag. Gerade wenn wir an Krankenbetten stehen, ist es wichtig, den Heiligen Geist zu bitten, uns mit solchen liebevollen, hilfreichen Gebärden zu helfen. Als Pastor, aber keineswegs nur als Pastor, steht man ja immer mal wieder an Krankenbetten. Manchmal kann man sich ganz schön hilflos dabei vorkommen. Es gehen einem die Krankenheilungen Jesu durch den Kopf. So eine Geschichte, wie wir sie heute miteinander bedenken. Wenn man dann aus der Bibel vorliest an so einem Krankenbett, dann wagt man es meistens nicht, gerade solch eine Geschichte vorzulesen. Deshalb kommt nun auch noch das Zweite hinzu. Der Predigttext will uns Mut machen, dass wir angesichts von Krankheit neu lernen, glaubensvoll zu beten. Jesus kann auch heute Wunder tun und viele von uns haben solche Wundertaten Jesu in ihrem Leben erfahren. Ich möchte dabei noch einmal betonen, Jesus hat seine Krankenheilung nicht als Demonstration seiner Macht vor Publikum gewirkt, sondern als Guttaten für den Kranken. Jesus schenkt ihnen lang entbehrte Lebenskraft und Lebensfülle. Und so sollen auch wir um die Gesundheit von Kranken bitten. Es geht nicht in erster Linie um einen Machterweis Gottes. Das hat Gott gar nicht nötig. Es geht auch nicht um den Erweis unseres Glaubens, sondern darum, dass Gott sich einem Menschen in Liebe zuwendet. Und Gott will das eben auch durch unsere Gebete tun. Jesus war sich dessen sicherlich bewusst, dass er mit seinen Heilungen Aufsehen, Erstaunen und Bewunderung erregte. Aber diese Wundertaten bewirkten bei seinen Gegnern keineswegs, dass sie sich zu ihm, zu Gott bekehrt hätten. Ja, auch bei seinen Anhängern bewirkten sie oft nicht das, was sich Jesus eigentlich gewünscht hat, nämlich, dass sie umkehren, sie Buße tun, Lebensänderung. Und deshalb kam schließlich Jesus dazu, jedes Wunder im Sinne eines demonstrativen Zeichens abzulehnen, zu verweigern. Jesus hat seinen Kritikern nur noch ein einziges Zeichen in Aussicht gestellt, das Zeichen des Propheten. Lese dazu aus Matthäus 12. Einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer forderten von Jesus: Lehrer, wir wollen ein Wunder von dir sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist. Jesus erwiderte: Diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden. Ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. So wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Tod und Auferstehung Jesu sind das eine entscheidende Zeichen der Herrschaft Gottes. Jesu Tod und Auferstehung bringen Heil und Heilung im umfassenden Sinn. Am Kreuz hat Jesus all unsere Krankheiten und Schmerzen getragen, und seine Auferstehung ist die Garantie dafür, dass Gott einmal alles gut machen wird, wenn er am Ende der Zeit seine Herrschaft aufrichten wird. Diese Hoffnung leuchtet auch schon in unserem Predigttext auf, in wenigen Worten, Vers 37. Wie gut ist alles, sagen die Menschen, was er getan hat. Er macht, dass die Tauben hören und dass die Stummen wieder reden können. Wie gut ist alles, was er getan hat. Die kommende Herrschaft Gottes bringt Lebensfülle, ist Leben im Vollsinn des Wortes. Ich schließe mit einem letzten Gedanken zu unserem Predigttext. Das gefällt mir besonders gut an den Menschen in unserer Geschichte, dass sie den Taubstummen zu Jesus bringen. Ich habe es ja schon erwähnt, er galt in den Augen vieler Menschen als ein Verachteter, als ein Unreiner, als ein von Gott Bestrafter. Ein paar Menschen haben sich über diese Weltanschauung hinweggesetzt und sie haben den Kranken, Behinderten, Verachteten, Unreinen zu Jesus gebracht. Das, meine ich, müsste auch unsere Rolle als Jünger Jesu in dieser Welt sein. Wenn es um das Heil und die Heilung von Menschen geht, dann lasst uns falsche Weltanschauungen, politische Korrektheiten, unnütze Anstandsregeln einfach über Bord werfen. Und Menschen zu Jesus bringen, gerade die Kranken, gerade die Verachteten, die Entfremdeten, die Außenseiter, damit er sie anrührt und heil macht. Möge sich der Himmel über uns öffnen. Amen.